Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wo liegen die Wurzeln eines spezifisch muslimischen Hasses auf Juden? Das fragen wir den Journalisten und Autor Hasnain Kasim. Ariel, Ephraim Ashbel and Friends feiern im Berliner Hebbel am Ufer die Uraufführung ihrer Musical-Performance Fiddler. Auftakt in Hamburg eröffnet die erste große Jubiläumsschau zum 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich. Und wir stellen zwei neue Filme vor: Life is not a competition und All eure Gesichter. Hasnain Kasim ist Politikwissenschaftler und ein mit Medienpreisen ausgezeichneter Bestsellerautor. Seine Themen und seine Sprache erreichen ein breites Publikum, egal ob er über Grünkohl und Curry schreibt, über den Krisenstaat Türkei oder Pakistan. Die Vorgänge in dem südasiatischen Land wie der ganzen Region hat er, der Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer vor den Toren Hamburgs aufwuchs, als Journalist beobachtet. Für den Spiegel und die Nachrichtenagentur dpa. Seit einigen Jahren schreibt Hasnain Kasim von Wien aus für deutsche Zeitungen und den Hörfunk, unter anderem über die Bedrohung durch den Islamismus. Morgen wird Hasnain Kasim im Wissenschaftszentrum Berlin mit Erin Güvercin von der Deutschen Islamkonferenz über die Verbreitung und die Wurzeln eines spezifisch muslimischen Antisemitismus diskutieren. Wir sind heute schon im Gespräch. Willkommen bei Fazit, Herr Kasim.
Hallo.
Hat es Sie überrascht, dass so viele Muslime wenig Mitleid für die Opfer des Hamas-Terrors gezeigt haben und auf Straßen antijüdische Parolen skandiert wurden?
Nein, das hat mich leider überhaupt nicht überrascht. Im Gegenteil, das war zu erwarten, dass es so kommt. Man muss vielleicht betonen, und das sage ich nicht, um irgendwen in Schutz zu nehmen, aber man muss vielleicht doch sagen, das sind natürlich nicht alle Muslime. Es gibt sehr viele Muslime, die nicht so denken, die nicht so ticken. Aber es ist doch ein sehr großer, viel zu großer Teil, der so tickt und der auf die Straße geht und nicht nur einfach kritisiert und nicht nur einfach für zum Beispiel Frieden demonstriert, sondern aggressiv gegen den Staat Israel Parolen schreit, der gegen Juden sich äußert, auch gewaltvoll sich äußert. Und das ist ja eine Art der Äußerung, die kennen wir ja schon seit Jahrzehnten. Das ist ja nicht erst jetzt so, sondern es gab so viele Übergriffe, es gab immer wieder Parolen gegen den Staat Israel. Wir müssen uns nur anschauen, wie jüdische Einrichtungen auch in Deutschland leider geschützt werden müssen. Vor vielen Bedrohungen, aber unter anderem eben auch vor dieser Form von Bedrohung.
Wo liegen für Sie die Wurzeln des muslimischen Hasses auf Juden?
Ich kann das nur aus meiner persönlichen Sicht sagen. Ich bin ja kein Islamwissenschaftler, sondern bin einerseits muslimisch sozialisiert durch meine schiitischen Wurzeln, aber auf der anderen Seite auch protestantisch, weil ich ja im alten Land aufgewachsen bin, in Norddeutschland. Ich weiß, dass man als muslimisches Kind von Anfang an natürlich diese Geschichte erzählt bekommt, dass der Prophet Mohammed dann nach Medina ging und dort eben jüdischen Stämmen begegnete, die teilweise freundlich waren, teilweise sich ihm widersetzten. Und dann kämpfte er und es wurden viele Menschen, viele Juden getötet und letztlich unterwarf er sie dann. Und diese Erzählung, dass im Grunde genommen Juden und auch Christen, das muss man dazu sagen, aus dieser Sicht, aus dieser Erzählung her Unterworfene sind, Verirrte, die im Grunde genommen schon halbwegs richtig glauben, denn immerhin sind sie monotheistisch, sie glauben an den einen Gott, sind aber verirrt und fehlgeleitet. Das sind im Grunde genommen in einer Hierarchie, in der gesellschaftlichen Hierarchie Menschen, die unter den Muslimen stehen, die damit sozusagen geführt werden müssen. Das ist eine Erzählung, die sitzt natürlich drin, die bekommt man im Grunde genommen von null auf erzählt als Kind. Und das führt bei manchen dazu, dass sie tatsächlich ernsthaft dann auch im Erwachsenenalter glauben, sie seien in irgendeiner Form überlegen.
Sie haben ja auch als Auslandskorrespondent und Autor viele islamische Länder bereist, dort gelebt. Wie zeigt sich der Antisemitismus dort?
Na, diese Art der Erziehung hat natürlich Folgen. Das ist nicht einheitlich in allen islamischen Ländern und es ist auch in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten sehr verschieden. Aber dass man im Grunde genommen ein Bild von Israel und von Juden im Kopf hat, das feindselig ist, das ist nahezu überall so. Unterschiedliche Ausprägungen, aber das ist so. Ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann oder womit man das vergleichen möchte. Vielleicht so ein bisschen, was dachte man von den bösen Russen in Zeiten des Kalten Krieges? Da wurde immer gesagt, die Russen sind böse und da gab es Filme wie Rocky, wo der gute amerikanische Boxer gegen den bösen russischen kämpft. Diese Erzählung gibt es permanent. Ich habe das im Iran erlebt, da eigentlich in der stärksten Form, dass im Grunde genommen in jeder Dorfmoschee zum Freitagsgebet zu Beginn der Predigt und am Ende gesagt wird, Tod den USA, nieder mit Israel. Permanent. Und da sind 5-jährige Jungs, die dabei sind, die da mitgehen mit ihren Vätern und die das mitbekommen und die das einfach nachplappern, gar nicht bösartig, sondern es wird denen einfach so erzählt. Und das prägt sich halt ein. Und nur so kann ich mir erklären, dass Menschen, die dann in Deutschland auch leben, die dann bei Demonstrationen derartige Parolen schreien. Also das ist eine ablehnende Haltung, die gibt es schon viel, viel länger als die Existenz des Staates Israel. Das kommt noch dazu. Das ist sozusagen Beleg dafür, dass jetzt also die Juden gekommen sind und tatsächlich jetzt auch noch feindselig uns gesonnen sind, weil sie dorthin gekommen sind und unser Land weggenommen haben. Das ist sozusagen nochmal ein Verstärker dieser ganzen Entwicklung.
Das heißt aber auch, was Sie erzählt haben, dass eigentlich die Imame verantwortlich sind für diese antijüdische Propaganda.
Die Imame sind schuld. Die Menschen sind schuld, die das glauben, die das nicht hinterfragen. Im Grunde genommen ist das größte Problem, dass es keine vernünftige Bildung gibt. Es gibt keine Bildung. Es gibt in ganz vielen Staaten, ich kann das nicht pauschal sagen, aber ich kann das zum Beispiel für Pakistan behaupten, wo ich lange Zeit gelebt habe als Korrespondent, kaum Ausgaben für Bildung, kaum vernünftige Schulen. Bildung ist eine Frage des Geldes. Nur Privatschulen sind halbwegs vernünftig. Und auch dort, selbst wenn es dann gute Schulen gibt, ist ja die Frage, hat man dort Lehrerinnen und Lehrer, die Geschichte und unter anderem eben auch Religionsgeschichte, also Judentum, Islam und das Verhältnis miteinander, vernünftig und halbwegs neutral erklären. Natürlich wird es immer aus einer gewissen islamischen Sicht erfolgen, so wie es Religionsunterricht hier in Deutschland und in Österreich gibt aus eher christlicher Perspektive. Aber man muss schon erwarten von einer vernünftigen Bildung, dass man das halbwegs neutral erzählt und nicht aus dieser Sicht, dass die Juden Feinde sind. Und weil diese Bildung aber fehlt und im Grunde genommen nur in Moscheen gepredigt wird, Israel ist der Feind, die Juden sind der Feind und Tod Israel, prägt sich das derart ein, dass Menschen dann eben mit sehr merkwürdigen Vorstellungen und Parolen in die Welt hinausgehen.
Wie groß, Herr Kasim, schätzen Sie die Zahl der Muslime und Musliminnen ein, die dieses unerbittliche Feinddenken wirklich satt haben?
Da wage ich keine Zahl zu nennen, denn das ist sehr schwierig herauszufinden. Auch Umfragen misstraue ich da, weil ich glaube, dass viele Menschen gar nicht offen und ehrlich sagen, was sie denken. Aber ich bekomme das dann doch schon mit, weil ich ja auch als Muslim wahrgenommen werde, obwohl ich keiner bin, dass Leute sich mir öffnen und mir das eigentlich erzählen. Und ich bekomme das auch in meinem engsten Umfeld, also jetzt nicht bei meinen Eltern und bei der Schwester, aber im familiären Umkreis mit, da gibt es schon sehr, sehr merkwürdige und feindselige Einstellungen gegenüber dem Staat Israel. Das sitzt sehr tief und ich befürchte, diese Zahl ist, das ist das Einzige, was ich dazu sagen mag, weil ich keine konkrete Zahl nennen mag. Ich glaube, der Anteil ist sehr, sehr groß. Der Anteil derer, die sagen, Israel ist ein Feind und ist ein Gegner und die Juden sind unsere Feinde. Ich glaube, das glauben doch sehr viele Menschen.
Nun gibt es ja auch Muslime, die sich manchmal auch zusammen mit Juden gegen Antisemitismus und für den interreligiösen Dialog einsetzen. Fragt man sich, warum werden das nicht mehr? Ist das Furcht vor verbalen oder tätlichen Attacken? Ich meine, Sie sind das gewohnt und haben gesammelte Hassmails, auf die Sie geantwortet haben, dann auch als Buch herausgebracht. Post von Karl Heinz hat das Buch, gibt es auch als Theaterstück.
Also das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass es ja fast gar keine Berührungspunkte gibt. Das ist ja das Interessanteste überhaupt. Dieser Hass besteht ja auf Menschen, die man im Grunde genommen gar nicht kennt, mit denen man überhaupt gar keine Berührungspunkte hat. Man bekommt von den Imamen gehört und von den Mullahs in den Moscheen, Tod Israel, und man bekommt die Nachrichten mit, wo es wieder von irgendwelchen Konflikten berichtet wird in Israel-Palästina. Sehr einseitig gefärbt, die Berichterstattung. Und bildet sich dadurch ein Feindbild im Kopf. Aber es gibt ja gar keine Berührungspunkte. Es gibt ja so gut wie keine Juden in Pakistan, in Afghanistan, in Bangladesch auch nicht. Also in Iran auch nicht. Also in all diesen Ländern gibt es ja kaum Juden, beziehungsweise kaum mehr Juden. In manchen Staaten gab es ja mal welche. Also insofern hat man da gar keinen Berührungspunkt. Sie brauchen zum Beispiel nur in einen Pass zu schauen, an einen pakistanischen Pass. Dort steht am Ende drin, gültig, nicht wie bei einem deutschen Pass, gültig für alle Länder oder so, sondern da steht drin, gültig für folgende Länder. Und dann ist eine ganze Rangliste, da sind alle Länder der Erde aufgeführt und 2 Länder mit dem Buchstaben I fehlen, Indien und Israel. Das heißt, Pakistaner können gar nicht nach Israel. weil es keine diplomatischen Beziehungen gibt. Dort, wo es gemeinsame Bemühungen gibt, das ist ja gerade in Israel und Palästina, also in Gaza, im Westjordanland, da gibt es Bemühungen, weil die Menschen miteinander leben müssen. Da gibt es Menschen, die sagen, wir wollen diesen Krieg nicht mehr, wir wollen diese Gewalt nicht mehr, wir wollen diesen Terror nicht mehr, denn beide Seiten verlieren ja Menschen. Da ist natürlich der Hass teilweise verhärtet und ganz, ganz schlimm, aber es gibt eben dort auch einen gar nicht so kleinen Teil an Menschen, die sagen, wir wollen das alles nicht, das kann nicht die Zukunft sein. Dort findet das statt. Ja, natürlich, es wäre toll und wünschenswert, wenn Menschen sich dort viel mehr, wenn Muslime und Juden sich viel mehr die Hand reichen würden.
Die jüdischen Gemeinden in Europa machen natürlich auch die Erfahrung, dass Linke, Autonome und Rechtsradikale jede Menge Ressentiments gegen Juden haben und oft auch übergriffig werden. Und der sogenannte weiße Antisemitismus wird salonfähiger. Man stößt auf ihn in gutbürgerlichen Kreisen. Wo sehen Sie, wenn überhaupt, einen Unterschied zwischen diesem Antisemitismus und dem der Muslime?
Ja, die Motivation ist ja schon eine andere. Also bei den Muslimen ist es ja eher ein Anti-Judaismus, eben zurückgehend bis in die Zeit des Propheten Mohammed. Es geht da nicht um Raum, um Lebensraum. Es geht da auch jetzt nicht um eine Rasse und das arische Denken und so weiter. Wobei dieses Überlegenheitsgefühl, das hatte ich ja schon gesagt, ist schon da. Man glaubt schon, das sind Verirrte, religiös Verirrte, und deswegen ist man sozusagen über ihnen in der Hierarchie. Die Motivationen sind andere. Bei den Linken ist irgendwie dieses merkwürdige Konzept, Israel sei eine Art weißes Kolonialismusprojekt und deswegen müsse man dagegen sein. Das ist sozusagen die weiße, reiche, nördliche Welt, die sich gegen den armen globalen Süden richtet, und die springen dann also darauf auf. Die Motivationen sind unterschiedlich, aber das Problem ist, alle sind sich dann einig, es geht gegen die Juden und es geht gegen den Staat Israel. Und das ist natürlich gefährlich, denn wir haben das ja gesehen, Adolf Hitler verstand sich mit manchen Muslimen sehr, sehr gut, wenn es darum ging, gegen Juden zu sein. Also da schaut man dann über ideologische und Motivationsgründe hinweg und reicht sich die Hand in der Feindschaft gegen Juden, und das ist natürlich sehr gefährlich.
Der muslimische Antisemitismus ist morgen Gegenstand einer Debatte im Wissenschaftszentrum Berlin. Der Journalist und Buchautor Hasnain Kasim nimmt daran teil. Noch sind Sie zu Hause in Wien. Herr Kasim, danke sehr für das Gespräch und einen Gruß dorthin.
Danke auch.
In Deutschland weiß man viel über jüdisches Sterben, aber wenig über jüdisches Leben. Diese Beobachtung des in Tel Aviv geborenen Bühnenkünstlers Ariel Ephraim Ashbel wird häufiger zitiert, denn sie trifft einen wahren Kern. Ashbel lebt in Berlin. Er ist dem Hebbeltheater am Ufer verbunden. Anfang des Jahres realisierte er dort The Names, eine musikalisch-literarische Performance rund um Popkultur und religiöse Praxis. Seine neue Produktion heißt Fiddler, a Musical. Zusammen mit dem Solistenensemble Kaleidoskop wird unter der musikalischen Leitung von Ethan Braun der berühmte Broadway-Erfolg Fiddler on the Roof Ausgangspunkt für eine Reise durch 100 Jahre jüdischer Performancekunst. Eberhard Spreng kommt aus der Premiere im Hau. Herr Spreng, nach und nach hört man so kleine Dissonanzen im Geigenspiel, ohne dass die Melodie schräg klingt. Aber das ist ja auch nur ein Ausschnitt, den Sie mitgebracht haben. Im Musical des 1964 ja zum ersten Mal veröffentlichten Musicals wird die Bedeutung der Tradition für das Leben ständig beschworen. Welche Rolle spielt sie hier in dem Stück?
Ja, Tradition spielt auch in dieser Aufführung eine ganz zentrale Rolle. Tradition, das ist auch einer der Abschnitte dieses Musicals bzw. des Films von 1971, die hier auch als eine der ersten kleinen Nummern angespielt wird. Sehr albern eigentlich, unter einem etwas poppig-infantilen Dekor, Schäfchenwolken als Leuchtkästen und ein runder Mond scheint, in einem relativ simpel aufgebauten Dekor, aber immerhin noch mit dem Orchester im Orchestergraben und mit also Ansätzen davon, dieses Musical möglicherweise noch kurz aufzuführen. Und es gibt eine ganze Reihe von ganz kleinen Einlagen, und was es auch gibt. Und das was wird uns natürlich daran erinnern, was alle eigentlich von Anna Tefka, wie dieses Musical ja vor allem in Deutschland hieß, was dort vorgekommen ist. Liz Rosenfeld singt einen ganz berühmten Song, If I Was a Rich Man.
Was, Herr Spreng, ist denn von dem Musical sonst noch übrig geblieben? Also diesen Song hört man gern, erkennt man sofort, aber sonst?
Ja, eigentlich recht wenig. Im Grunde genommen betrifft das auch nur die erste Dreiviertelstunde dieser Aufführung. Es gibt kleine Zitate, aber eigentlich würde unser Gespräch in die falsche Richtung gehen, wenn wollte man jetzt eine Musical-Kritik machen. Denn dieser Abend möchte eigentlich alles Mögliche. Er möchte die historische Materialhaftigkeit dieses Musicals vorführen. Er möchte die Musical-Dekomposition auf der musikalischen Ebene vorführen, als eine musikalische Zerlegung. Und er möchte auch ein bisschen den emotional-kulturellen Hintergrund in seiner Materialhaftigkeit vorführen. Also wir können jetzt nicht schwelgen, wir kommen jetzt auch nicht ins Klischee oder den Kitsch rein, sondern wir bekommen einen Abend, der sehr weitgehend dekomponiert ist und der im ersten Teil aber auch einen sehr wichtigen kleinen Moment hat. Da wird erzählt vom Eid al-Banat, einem Fest, das ungefähr jetzt zum siebten Tag des Chanukka-Festes ausgetragen wurde in jüdischen Gemeinschaften und im Mittelmeerraum auch in arabischen Gemeinschaften. Frauen kommen zusammen, versöhnen sich, lesen aus der Tora. Ein sehr versöhnlicher Moment, der aber heute offensichtlich keine große Lebenspraxis mehr ist. Und dann dachte ich plötzlich, dieser Abend könnte eine Möglichkeit sein, das, was wir verloren haben oder das vielleicht auch jüdische Kulturen in der Lebenspraxis verloren haben, auf der Theaterbühne wieder aufleben zu lassen. Aber nein, das ist jetzt auch nur ein kurzer Moment in diesem ersten Teil, der mich bis zur Pause doch sehr verärgert eigentlich zurückgelassen hat. Und dann kommen plötzlich im zweiten Teil sehr viel dichtere Bilder. Das Orchester ist nicht mehr im Graben, wir sind nicht mehr in der Illusionsmaschine. Das Orchester ist in Arbeitsklamotten im Halbkreis auf der Bühne aufgestellt. Und wir sind plötzlich in sowas wie einem Broadway-Studio und arbeiten an Musik und erleben, wie sie hergestellt wird. Wir hatten auch eine ganz kurze Lecture-Performance, die uns wichtige Persönlichkeiten der jüdischen Diaspora im Broadway vorgestellt haben. Wir haben plötzlich gesehen, darum geht es. Musikgeschichte soll uns erzählt werden. Ariel Ephraim Eshpel will eben im Grunde genommen auch musikgeschichtliche Informationen uns vermitteln und das ist alles wunderschön und könnte dann auch noch gerne ein bisschen länger dauern. Und dann kommen sehr schön dicht gebaute Bilder mit einigem an Bühnennebel, mit minimalistischen Klangwolken und sehr, sehr schönen einzelnen Bildern, die dann diesen Abend mehr oder weniger beschließen.
Das Massaker, das die Hamas am 7. Oktober angerichtet hat, hat die Arbeit an diesem Projekt erschüttert. Der Regisseur hat davon in einem Interview gesprochen. Die Truppe war kurz davor aufzugeben. Spürt man, wie das Pogrom und der nachfolgende Krieg die Produktion veränderte?
Indirekt nur. Er hat ja gesagt, dass ein Bild, das so zum Beispiel in der Improvisation während der Probenphase entstand, ihm plötzlich unerträglich wurde. Er konnte nicht hinschauen. Da wurde jemand an seinen Füßen sozusagen über den Boden weggeschleift. Und was man merkt, vor allem in den letzten Bildern, das sind große Bilder, das sind Bilder der großen Versöhnlichkeit. Da umarmen sich Menschen. Da sind Bilder der Behutsamkeit. Da ist aber auch noch mal so eine Punknummer, die We Trusted You heißt. Da schreit eine Frau eigentlich diesen Song ins Publikum. Und das ist natürlich schon sehr ambivalent. Sind wir da als Publikum gemeint gegenüber dieser jüdischen Truppe, die da performt? Oder sind wir da als historisches Kollektiv gemeint, als deutsche Volksgemeinschaft, in die vielleicht auch mal Vertrauen gesteckt worden ist und das bitter betrogen worden ist? Also das endet in diesem Kontrast zwischen diesem sehr starken punkigen Element und den großen versöhnlichen Bildern, die sehr schön Musik und Bildwelten nochmal zusammenbringen.
Ariel, Ephraim Eshpel und Freunde haben im Berliner Hebbel am Ufer ihr neues Stück Fiddler, a Musical, uraufgeführt. Unser Premierenkritiker war Eberhard Spreng. Vielen Dank für den Besuch hier.
Gerne.
Fazit.
Derzeit unterhält das Goethe-Institut noch 158 Institute in 98 Ländern, aber eine geplante Umstrukturierung wird zu Verkleinerungen und Schließungen führen. In zwei Fällen auch zu Zusammenlegungen. 2024 sollen in Bishkek in Kirgisistan und in Glasgow deutsch-französische Kulturinstitute gegründet werden. Das wird dann als Intensivierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in der internationalen Kulturpolitik verkauft. Wir haben in unserem Programm über die Proteste gegen die Schließungen, die auch den Verlust von 130 Arbeitsplätzen bedeuten, berichtet. Heute lud die Leitung des Goethe-Instituts zur Jahrespressekonferenz ein. Dazu ein Kommentar von Wladimir Balzer.
Das Goethe-Institut ist gerade unter heftigem Stress. Nicht nur das fehlende Geld, sondern auch Krisen und Kriege setzen ihm zu. Aber dieses beeindruckende globale Kulturnetzwerk ist so widerstandsfähig, dass andere deutsche Institutionen noch was lernen können. Fangen wir mit dem Geld an. Das Goethe-Institut muss unverschuldet mit vielen Millionen Euro weniger auskommen. Das wissen wir schon länger. Vielleicht kommt es aber angesichts der aktuellen Krise des Bundeshaushalts sogar noch schlimmer. Aber statt zu wehklagen, haben die Spitzen des Kulturinstituts einen Reformplan vorgelegt, der Schließungen dort vorsieht, wo zum einen eh schon viele Institute existieren und zum anderen das Interesse für deutsche Sprache gering ausfällt. In Frankreich und in Italien. Gleichzeitig werden aber in immer wichtiger werdenden Regionen in Osteuropa und im Kaukasus neue Niederlassungen eröffnet, um dort dem russischen Imperialismus entgegenzutreten. Das wurde gern bei der Kritik im westdeutsch geprägten Feuilleton vergessen. Frankreich und Italien als kulturelle Sehnsuchtsorte? Kulturpolitisch gesehen ist das schon lange Nostalgie aus einer anderen Welt. Der Wandel des Goethe-Instituts passiert dabei noch in Gegnerschaft zum Auswärtigen Amt, dem wichtigsten Geldgeber. Geleitet von jemandem, der kein Interesse am Goethe-Institut hat. Die Außenministerin hat es geschafft, in den 2 Jahren ihrer Amtszeit kein einziges dieser Institute auch nur zu betreten. In der Hinsicht hat es fast schon eine bittere Logik, dass sich Annalena Baerbock auch finanziell kaum dafür einsetzt. Das Auswärtige Amt stellt sich nicht schützend vor ein Institut, das genau das tut, was für eine nachhaltige Außenpolitik nötig ist, die Frieden stiften und versöhnen will. Ins Gespräch kommen, über unterschiedliche Perspektiven, sich austauschen, sich über Kultur und Sprache verstehen lernen. Die finanziellen Kosten dafür sind minimal im Vergleich zur immensen Wirkung. Zum Beispiel Nahost. Dort könnte das Goethe-Institut als Brückenbauer wirken, aber es hat kaum Spielräume dafür, weder politisch noch finanziell. Das Gleiche gilt für den globalen Süden. Dort wird die Einbindung von Kuratorinnen und Künstlern, durch die sicher gut gemeinten Pläne der Politik gegen die israelfeindliche BDS-Kampagne vorzugehen, immer schwieriger. Die Debatte aber wird sich in Zukunft noch verschärfen. Aber so wird man leider wenig gegen den weltweit grassierenden Antisemitismus ausrichten können. Nur Einbindung und Dialog hilft. Natürlich unter Beachtung bestimmter Grenzen. All das versucht das Goethe-Institut mit relativ geringen Mitteln und unter Vernachlässigung durch das angeblich wertegetriebene Auswärtige Amt. Man sollte die Mitarbeiterinnen dieses beeindruckenden internationalen Kulturnetzwerks namens Goethe-Institut jeden Tag feiern, statt ihnen Steine in den Weg zu legen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-amerikanische Schauspieler Andre Brower ist tot. Er sei im Alter von 61 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben, bestätigte seine Sprecherin. Brower war unter anderem bekannt für seine Hauptrolle als Detektiv in der Serie Homicide: Life on the Street. Dafür bekam er 1998 den Emmy. 2006 wurde er nochmals mit dem Fernsehpreis geehrt für die Serie Thief, der Millionenjob. Brower wirkte außerdem in vielen Filmen mit. So holte ihn der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen 2006 für die Produktion Poseidon vor die Kamera. Zuletzt spielte er unter der deutschen Regisseurin Maria Schrader im Drama She's Head. Nach den Verwüstungen der Ahrtal-Flutkatastrophe 2021 will Rheinland-Pfalz in den kommenden Monaten ein digitales Verzeichnis der Kunst- und Kulturgüter zusammenstellen. Mit dem Kulturgutkataster könnten die Werke im Katastrophenfall künftig schneller gesichert werden, sagte Kulturministerin Katharina Binz in Mainz. Bei der Ahrtal-Flut sei zunächst nicht klar gewesen, ob und wo im Katastrophengebiet Kulturgüter bewahrt werden. Für die Datenbank sollen die Bestände in rund 500 Museen, Bibliotheken und Sammlungen erfasst werden. Das National Theatre in London bekommt erstmals eine Direktorin. Die Regisseurin Intu Rubesingham soll neue künstlerische Leiterin werden, wie das Theater bekannt gab. Sie war bisher künstlerische Leiterin des Londoner Kiln Theatre. Das National Theatre war in den 1960ern gegründet und seitdem nur von Männern, beispielsweise dem Schauspieler und Regisseur Laurence Olivier, geleitet worden. Rund 2 Monate vor Festivalbeginn hat die Berlinale erste Filmtitel bekannt gegeben. Die bislang 8 ausgewählten Filme in der Sektion Forum richten den Blick auf Geschichte und Gegenwart, auf Frauen und Generationen. Sektionsleiterin Barbara Wumm will den Fokus auf Regionen jenseits der westlichen Filmindustriezentren richten. Gezeigt werde beispielsweise ein tamilischer Spielfilm, aber auch Produktionen aus Singapur und China. Das komplette Programm und die Wettbewerbsfilme werden Mitte Januar bekannt gegeben.
Das waren die Kulturnachrichten von Christian Neugebauer. Caspar David Friedrich gilt als einer der größten und ganz bestimmt als einer der beliebtesten deutschen Maler überhaupt. Geboren wurde er 1774 in Greifswald. Später lebte er mehr als 40 Jahre in Dresden. Sein Markenzeichen sind stimmungsvolle Landschaften mit Sonnenuntergängen, Klosterruinen, einsamen Bergwanderern über dem Nebelmeer. Aber auch Bilder von Katastrophen wie das berühmte Gemälde Eismeer, das Wrack eines großen Segelschiffs zwischen riesigen Eisschollen zeigt. Natürlich würdigen im kommenden Jahr die Museen, die die bedeutendsten Friedrich-Bestände weltweit besitzen, seinen 250. Geburtstag. Es sind die Hamburger Kunsthalle, die Alte Nationalgalerie Berlin und die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Hamburg macht schon jetzt den Anfang mit vielen berühmten Gemälden. Zugleich will die Kunsthalle zeigen, wie erstaunlich aktuell dieser alte Meister ist. Carsten Probst konnte heute schon einen Blick in die Ausstellung Kunst für eine neue Zeit werfen. Angekündigt ist die umfangreichste Werkschau Friedrichs mit über 60 Bildern und rund 100 Zeichnungen. Dazu kommen noch etliche Arbeiten von Gegenwartskünstlern. Was genau, Carsten Probst, wird gezeigt?
Ja, also zu sehen sind lauter Evergreens, Publikumslieblinge wie Kreidefelsen auf Rügen, geliehen aus Winterthur, 2 Männer in Betrachtung des Mondes in der Version aus dem Albertinum in Dresden. Dazu natürlich schon das erwähnte Eismeer und der Wanderer über dem Nebelmeer. Das sind Bilder, die ohnehin in der Hamburger Kunsthalle hängen, aber auch die nur selten aus Berlin verliehenen Mönch am Meer oder auch der Watzmann oder auch die Winterlandschaft aus der National Gallery in London. Dazu kommen also noch wirklich zahlreiche weitere, auch recht bekannte Arbeiten. Das würde jetzt nur eine Weile dauern, bis ich das alles aufgezählt hätte. Und diese Zeichnungen, die Sie auch erwähnten, besonders aus dem Frühwerk, die sind nun auch alles andere als Beiwerk. Diese Zeichnungen sind ja Aneignungen der Naturdarstellung, die er besonders früh begonnen hat. Die tauchen in Versatzstücken immer wieder in allen möglichen Gemälden später auf, sind daher eben also besonders wichtig. Hinzu kommen aber auch Werke von Künstlerzeitgenossen, die sich auf ihn beziehen, zum Beispiel von Georg Friedrich Kersting. Dieses heute noch ja sehr ikonische, sehr bekannte Porträt von Friedrich, bei dem er an seiner Staffelei sitzt, in seinem absolut kargen Atelier.
Friedrich gehört ja zu den besterforschten Künstlern, allerdings gibt es auch verwirrend viele Interpretationen seines Werkes. Wie wird damit in der Ausstellung umgegangen?
Ja, da kommen wir, glaube ich, eigentlich schon im Kern der Ausstellung ziemlich nahe. Also das Werk war auch schon zu Lebzeiten des Malers, muss man wohl sagen, umstritten in seinen Deutungen. Friedrich selbst bleibt wiederum wortkarg, liefert auch wenig Erklärungen, die ihrerseits dann wiederum auch unterschiedlich verstanden werden können manchmal. Und ein Paradebeispiel dafür ist der Mönch am Meer, dieses recht großformatige Bild, das fast nur aus einer großen dunklen Himmels- und Meeresfläche zu bestehen scheint, mit einer einzigen kleinen Figur, die am Strand in die Unendlichkeit blickt. Das bricht schon seinerzeit mit der Tradition der Landschaftsmalerei und hat Zeitgenossen wie Clemens Brentano oder Heinrich von Kleist auch auf eine harte Probe gestellt, wovon sie dann berichteten. Und der Friedrich-Experte und Co-Kurator Johannes Grave berichtet hierzu.
Wir haben hier also einen Moment, wo Bild macht, jenseits von reiner Illusion gedacht wird. Für unsere leitende Fragestellung ist es wichtig, weil wir hier eben sehen, Friedrich versucht, uns aus unserem gewohnten Blick auf die Natur herauszuholen. Und indem er versucht, diese neue Frage neu zu öffnen, denkt er immer auch über das Verhältnis des Menschen zur Natur nach, alles verstehen und rational erklären zu wollen.
Genau, also das ist eben dieser erwähnte Dreh- und Angelpunkt. Friedrich malt kein Abbild der Natur mehr, sondern ist den Bildern sozusagen dem Öffnen und Verschließen von Denkräumen sehr nahe. Also das Nebelmeer, der Wanderer, über dem der Wanderer steht, das Eismeer, das das Schiff oder die Nacht, die den Mönch am Meer nahezu verschlingt, die Ruine des Klosters oder die immer wiederkehrenden Rückenfiguren vor Sonnenauf- oder Untergängen oder an Fenstern. Immer wieder erfährt der Blick des Betrachters oder die Betrachterin Einschränkungen und wird auf sich selbst zurückgeworfen. Friedrich zielt auf diese Sphäre des inneren Unbewussten, die durch die Malerei erfahrbar gemacht werden soll und auf die Naturwelt erweitert werden soll.
Viele Menschen lieben Friedrichs Bilder ja gerade wegen der gefühlvollen Einfachheit seiner Landschaften. Die haben auch etwas Erhabenes. Die sinnenden Gestalten haben so eine meditative Aura. Dass sie so ohne Worte verständlich sind, erklärt das ihr Faszinosum?
Darauf scheint es Friedrich jedenfalls sie angelegt zu haben und sehr viel Einsatz darauf verwendet zu haben, dass diese Gemälde besonders suggestiv und stimmungsvoll wirken. Johannes Grave als Kunsthistoriker hat auch viel darüber geforscht und gerade zu diesem Aspekt der Stimmung, der in der philosophischen Debatte zu Friedrichs Zeit weit mehr bedeutete als jetzt nur so ein gefühliges Auf und Ab. Also Grave kann ziemlich plausibel erklären, dass Friedrich mit seinen Bildern auf diese philosophische Bedeutung von Stimmung in seiner Zeit direkt antwortet. Nochmal Johannes Grave.
Und er zeigt dabei ein Bewusstsein für zwei Aspekte, nämlich einerseits, dass das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, unsere Stimmung beeinflusst und andererseits, dass unsere Stimmung, die wir mitbringen, beeinflusst, wie wir etwas wahrnehmen. Und Friedrich scheint daran interessiert gewesen zu sein, solche Stimmungen tatsächlich mit seinen Bildern selber auszulösen. Und dafür ist es ihm natürlich sehr zugute gekommen, dass er so unglaublich nuanciert und fein abgestuft Farb- und Himmelserscheinungen wiedergeben konnte.
Ja, man kann an sich zusammenfassen, die Ausstellung lädt dazu ein, sich auch über die Begeisterung oder die Faszination, die Friedrichs Bilder bis heute auslösen, Gedanken zu machen, denn vielleicht trifft er ja auch nach wie vor genau einen Punkt, dass wir Bilder nicht nur als Bilder sehen wollen, sondern als Begegnung mit einer anderen Sphäre, einer Sphäre von Sehnsucht, Hoffnung oder Transzendenz, die sich in der Begegnung mit dem Bild offenbart.
Carsten Probst, noch kurz diese Frage. Funktioniert für Sie denn das Zusammenspiel mit der Gegenwartskunst?
Das leider gar nicht. Das ist der angekündigte zweite Teil der Ausstellung im zweiten Geschoss der Galerie der Gegenwart. Adaptionen von 20 KünstlerInnen auf Motive von Friedrich vor dem Hintergrund der Klimadebatte. Also kein sehr überzeugender Einfall, muss ich sagen, finde ich. Eher ein großer Abfall, Rezeptionskitsch fast. Das Gute ist, beide Ausstellungsteile sind räumlich voneinander getrennt. Man kann den Friedrich quasi auch ohne diese etwas auf übergestülpte Zwangsaktualisierung betrachten.
Die Hamburger Kunsthalle eröffnet die erste Jubiläumsausstellung zum 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich. Dresden und Berlin ziehen 2024 nach, so wie viele andere kleinere Museen. Wer die Schaukunst für eine neue Zeit sehen möchte, sollte Karten reservieren, denn in Hamburg stellt man sich auf einen wahren Besucheransturm ein. Für Fazit war Carsten Probst in der Ausstellung. Besten Dank.
Danke auch.
Am Donnerstag kommen neue Filme ins Kino. Welche Neustarts in dieser Woche sehenswert sind und welche sich eher nicht lohnen, das sagt uns Anke Lewicke gleich. Hallo.
Guten Abend.
Sie haben zwei Produktionen ausgesucht. Lassen Sie uns mit dem französischen Film All eure Gesichter anfangen. Darin geht es um das, was man restaurative Justiz nennt. Das heißt, bei einem Verfahren treffen Täter und Opfer in einem Raum aufeinander. Im Interview erklärte Regisseurin Jeanne Herry, bei der Recherche hätte es sie sehr beeindruckt zu sehen, wie schnell Opfer und Täter miteinander ins Gespräch kommen.
Oui, oui, bien sûr, vous avez raison, c'est des processus complexes.
Ja, es stimmt. Es ist ein hochkomplexer, schwieriger, delikater Prozess, der da abläuft. Und ich war auch überrascht zu sehen, wie schnell die einzelnen Teilnehmer sich öffnen können, wie schnell sie in der Lage sind, miteinander in Kontakt zu kommen. sich gegenseitig zu helfen und dadurch auch sich im Grunde selber helfen zu können.
All eure Gesichter ist keine Dokumentation, sondern ein Spielfilm. Aber wie wir gerade gehört haben, hat die Regisseurin sehr viel recherchiert. Wie, Anke Lewicka, verarbeitet sie diese Informationen?
Ich würde gerne erstmal mit der sehr aufmerksamen Kamera anfangen, weil bei diesen Zusammenkünften zwischen Opfer und Täter geht es ja nicht nur um Worte, sondern Blicke und Gesten erzählen ja auch viel. Und deshalb gibt es eine sehr ruhige Kamera, die diese Blicke und Gesten auch registriert. Und ansonsten wird dieses Verfahren so Schritt für Schritt einfach erklärt. Also erstmal lernen wir die Mediatoren kennen beim Training, wie sie sich vorbereiten. Dann suchen sie eben die Opfer und die Täter auf. Die müssen gar nicht jetzt in einem konkreten Fall miteinander verknüpft sein. Also es geht einfach um Opfer von Gewaltverbrechen, die dann einfach Täter aus dem Gefängnis treffen. Und dann sitzen sie eben zusammen in einem Schutzraum und wer den Sprechstab hat, darf dann eben loslegen. Und den Tätern ist natürlich auch schon klar, dass sie mit einer unheimlichen Aggression auch konfrontiert werden. Und es ist dann schon ganz interessant zu beobachten, was da alles so passiert. Also es sind schon reale Fälle, die dann aber verdichtet sind und eine junge Kassiererin erzählt dann eben, dass ein vermummter Mann sie ausgeraubt habe in dem kleinen Geschäft und sie habe Angst, dass er sie wiedererkennen würde. Woraufhin eben einer der Häftlinge erklärt, der selbst Gewaltverbrechen begangen hat, dass man so unter Adrenalin sei, dass man sich das Gesicht gar nicht merken könnte. Und das ist einfach eine Information, die dieser Frau schon hilft. Also so kann sie das Trauma schon so ein bisschen verarbeiten und man tritt so mit der Kamera dann auch immer einen Schritt zurück und sieht, dass da doch was in Bewegung kommt und dass die Täter eigentlich auch diese Folgeschäden begreifen, die sie ja auch mit zu verantworten haben.
Lernen wir denn die Beteiligten auch außerhalb dieses geschützten Raumes kennen?
Eigentlich nur die Mediatoren. Also die sehen wir dann mal auf dem Weg ins Gefängnis, wie sie sich ein bisschen austauschen beim Wein abends und man sieht, wie so doch irgendeine Last von ihnen abfällt. Aber es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang, um vielleicht auch diese Bandbreite dieser Form der Justiz zu erklären. Da geht es um eine junge Frau, die sehen wir durchaus zu Hause, die erfährt, dass ihr Bruder in dasselbe Quartier zurückgezogen ist. Der hat sie als junges Mädchen eben missbraucht. Sie hat ihn angezeigt, jetzt ist er aber wieder da und sie will mit Hilfe einer Mediatorin regeln, dass sie sich eben nie begegnen. Und es kommt hier auch zu einem Gespräch und es muss gar nicht immer eine Versöhnung stattfinden, aber dadurch, dass die junge Frau ihm auf einmal so Regeln vorschreiben kann, dann gehst du ins Kino, dann gehe ich ins Kino und so weiter, gibt ihr das auch so ein bisschen wieder eine Macht zurück. Und diese Gesetze gibt es ja jetzt in Frankreich seit 2014, ja, und ich würde mir auch mal wünschen, dass das deutsche Rechtssystem sich dafür öffnen würde. Also der Film mag was Didaktisches haben, aber ist gleichzeitig auch sehr bewegend.
Der zweite Film, den Sie vorstellen, heißt Life is not a competition, but I am winning. Also das Leben ist kein Wettbewerb, aber ich gewinne gerade. Gedreht hat den Dokumentarfilm Julia Fuhrmann. Es geht darin um Diversität im Sport, um die strenge Trennung der Geschlechter bei Wettkämpfen. Wie nähert sich die Regisseurin diesem Thema?
Ja, also die Regisseurin stellt erstmal, ja, ich nenne es mal eine queere Filmmannschaft zusammen aus queeren Sportler und Sportlerinnen. Und die lassen dann eben die Geschichte des Sportes Revue passieren. Also das geht dann los mit historischen Aufnahmen 1928. Da durften zum ersten Mal Frauen mitrennen, 800 Meter Lauf. Ja, die deutsche Lina Brake hat gewonnen, sensationelle Zeit. Aber sie steht danach dann einfach gar nicht im Mittelpunkt des Interesses, sondern eine andere Frau ist hinter ihr zusammengebrochen und der Kommentator redet direkt vom schwachen Geschlecht, dann hört man so von dieser Filmmannschaft, dass es eigentlich durchaus üblich ist, dass man sich nach dem 800-Meter-Lauf hinwirft. Und trotzdem ist es dann in der Geschichte des Sportes so gewesen, dass über 32 Jahre Frauen nicht mehr 800 Meter laufen durften. Das erste Mal erst wieder 1960. Und diese Filmlandschaft möchte dann Lina Brake so im Nachhinein ehren. Sie stellen dann so eine Siegertreppe nach. Sie werden auch in die historischen Aufnahmen einmontiert und applaudieren ihr. Und das hat was Anarchisches, aber so mit diesem Blick kann man vielleicht auch die Sportgeschichte nochmal neu lesen und ein bisschen uminterpretieren.
Und was erfährt man über das Sportsteam, das Julia Fuhrmann in ihrer Doku versammelt?
Ja, also zum Beispiel erzählt eine Läuferin, dass sie eigentlich nie so in das Bild dieser stylischen Leichtathletin reingepasst hat. Die haben ja immer die kurzen Hosen, die langen Fingernägel. Das hat ihr einfach nicht gefallen. Das wollte sie nicht. Aber deshalb ließ sie sich auch nicht so gut vermarkten. Dann gibt es eine Transfrau, die jetzt Marathon läuft und sie erzählt, sie sei ja als Mann sozialisiert worden. Deshalb würde sie sich auch nach wie vor vordrängeln, auch vor den Marathonläufen, dass sie eine gute Startposition hat. Mittlerweile sei sie ein Role Model. Andere Frauen würden es ihr nachtun. Sie sagt aber auch, dass sie am Spielfeldrand, vom Spielfeldrand aus durchaus beleidigt wird.
Damen laufen relativ gleichmäßig, ich auch. Ich laufe mein Tempo durch und irgendwo ist es bei den Herren eigentlich tendenziell eher so, dass sie eher schnell anlaufen und hinten schnell einbrechen. Und da kommt es eben vor, dass du ab und zu die Herren auch wieder beim Startlauf überholst. Und da wirst du wirklich, wie sagt man, angegriffen, ja? Blöd angeredet, ja.
Also es ist sehr informativ, dieser Film, gleichzeitig sehr spielerisch, also die historischen Aufnahmen einerseits, dann wieder choreografierte Inszenierungen, zum Beispiel wie diese Filmmannschaft dann einfach mal auch in eine Sprecherkabine eindringt und so ganz andere Parolen durchsagt. Und wenn dieses Team gemeinsam läuft, dann ist es natürlich auch eine Utopie. Also im Sport könnte es auch anders aussehen.
Der Dokumentarfilm Life is not a competition, but I am winning von Julia Fuhrmann startet morgen in den Kinos, genauso wie der Spielfilm All eure Gesichter von Jeanne Herry. Anke Lewicke hat sich beide Filme für uns angeschaut. Besten Dank dafür.
Tschüss, guten Abend noch.
Und weiter geht's nun mit Klaus Bukatzki, der die Kulturseiten vom 14. Dezember gelesen hat.
Freunde des Exotischen werden enttäuscht sein, warnt uns Christ und Welt, die Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Weihnachten ist auf der Weihnachtsinsel nicht sehr viel anders als sonst wo, außer vielleicht, dass der Weihnachtsmann leicht bekleidet ist, schreibt Urs Welterlin über die Insel mit dem verführerischen Namen im Indischen Ozean. Bei 30 Grad tropischer Hitze hat man keine Lust auf rote Wolle. Viele Inseln haben aber noch ganz andere Probleme als nur leicht bekleidete Weihnachtsmänner. Sie müssen Angst haben, dass ein gefährlicher Klimawandel sie einfach untergehen lässt. Wie der Klimagipfel die Welt verzauberte, freut sich da die Frankfurter Allgemeine Zeitung nach der UNO-Konferenz in Dubai, die sich am Ende ja auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen konnte. Das Signal war nie so klar. Die Transformation weg von fossilen Brennstoffen ist unumkehrbar, meint Joachim Müller-Jung und verhehlt auch nicht eine gewisse Skepsis. Die Erfahrungen von mehr als 30 Jahren Klimadiplomatie haben gezeigt, dass es nicht an wohlgesetzten Worten mangelt. Jeder Konsens hat bisher genug Spielraum gelassen für Lücken, die heute an allen Ecken beklagt werden. Lücken bei der Anpassung an den Klimawandel, Lücken in der Finanzierung und Gerechtigkeit. Die vereinbarten Hilfs- und Projektgeldtöpfe sind nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Lücken vor allem in der Umsetzung der eigenen Klimaziele. Das klingt dann schon weniger bezaubernd und eher traurig, aber Hoffnung bleibt uns immer. Trotz der Trauer empfinden wir immer wieder Momente des Glücks und der Hoffnung, muntert uns Daniel Schreiber auf. Außerdem leben wir in Deutschland in einem der privilegiertesten Länder der Welt, auch vor dem Hintergrund der Klimakrise, meint der Schriftsteller im Interview mit Christ und Welt. Wir befinden uns zwar in einer Zeit der Krisen und Extreme fernab der vertrauten Normalität. Das heißt jedoch nicht, dass wir in einer apokalyptischen Endzeit leben, wie sie in vielen Filmen, Serien, aber auch in den Nachrichten und politischen Diskursen evoziert wird. Das evoziert kann vieles bedeuten. Aufgerührt, ausgelöst, entfesselt. Gedruckte Medien, die das könnten, werden aber immer weniger. Die letzten wirklich goldenen Jahre lagen im vergangenen Jahrtausend, in den 90er Jahren, als der Anzeigenvertrieb boomte, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Die Zeitungen waren damals so dick, dass weitere Anzeigen manchmal nicht mehr angenommen werden konnten, erinnert uns Aurelie von Blasekowitsch. Solche Geschichten klingen heute nach Märchen. Und die aktuelle Realität klingt nach richtig bösen Geistern. Ein kurzer Überblick über dieses Jahr, das zudem auf die in Deutschland extrem gestiegenen Papier- und Energiepreise nach dem Krieg in der Ukraine folgt. Da haben überall im Land Druckereien zugemacht. Und gleichzeitig verschwanden ganze Packen an Zeitschriften aus den Kiosken. Gruner und Jahr hat unter seinem neuen Eigner RTL Dutzende Magazintitel eingestellt und verkauft, außerdem hunderte Stellen gestrichen. Da brauchen wir wieder ein wenig Hoffnung. Es wurde Zeit, dass es Advent wird, heißt es in Christ und Welt. Das Bedürfnis nach Advent und der Ankunft guter Nachrichten ist größer als in anderen Jahren, schreibt die Berliner Pfarrerin Katrin Ochsen und sagt uns, wie wir trotz des Zeitschriftensterbens und Klimawandels noch fröhlich sein können. Die Stärke von Advent und Weihnachten ist der Anstoß, gemeinsam entschlossen ins Licht zu sehen, die Liebe zu zeigen und das Leben zu feiern. In Serien, aber auch in den Nachrichten und politischen Diskursen evoziert wird. Das evoziert kann vieles bedeuten. Aufgerührt, ausgelöst, entfesselt. Gedruckte Medien, die das könnten, werden aber immer weniger. Die letzten wirklich goldenen Jahre lagen im vergangenen Jahrtausend, in den 90er Jahren, als der Anzeigenvertrieb boomte, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Die Zeitungen waren damals so dick, dass weitere Anzeigen manchmal nicht mehr angenommen werden konnten, erinnert uns Aurelie von Blasekovic. Solche Geschichten klingen heute nach Märchen. Und die aktuelle Realität klingt nach richtig bösen Geistern. Ein kurzer Überblick über dieses Jahr, das zudem auf die in Deutschland extrem gestiegenen Papier- und Energiepreise nach dem Krieg in der Ukraine folgt. Da haben überall im Land Druckereien zugemacht. Und gleichzeitig verschwanden ganze Packen an Zeitschriften aus den Kiosken. Gruner und Jahr hat unter seinem neuen Eigner RTL Dutzende Magazintitel eingestellt und verkauft, außerdem hunderte Stellen gestrichen. Da brauchen wir wieder ein wenig Hoffnung. Es wurde Zeit, dass es Advent wird, heißt es in Christ und Welt. Das Bedürfnis nach Advent und der Ankunft guter Nachrichten ist größer als in anderen Jahren, schreibt die Berliner Pfarrerin Katrin Ochsen und sagt uns, wie wir trotz des Zeitschriftensterbens und Klimawandels noch fröhlich sein können. Die Stärke von Advent und Weihnachten ist der Anstoß, gemeinsam entschlossen ins Licht zu sehen, die Liebe zu zeigen und das Leben zu feiern.
Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.